Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die große, weite, so wunderschöne Welt. Heute ist der 9. April 2021. Das Format heißt Stabil durch den Wandel. Und wer bitte könnte stabiler sein als Andreas Popp? Ja. Guten Morgen, mein lieber Andreas.
Guten Morgen, meine liebe Eva. Ja, wir haben heute wirklich einen wunderschönen Tag. Und wenn die politische Lage nicht so blöd wäre, könnten wir wirklich in einer Traumwelt leben im Paradies. Wir haben gestern Abend noch zusammengesessen, den Sonnenuntergang angesehen, so auf einem Hügel und auf den See gesehen. Und wir hatten ungefähr 19 Grad. Das zieht sich durch. Wir haben stahlblauen Himmel. Ein blauer See liegt vor uns. Es wird heute ein warmer, wieder sonniger Tag. Und es ist wirklich für das Herz, schöner kann es nicht sein. Und der See changiert natürlich auch ein wenig, nämlich zwischen den glatten und den etwas raueren Teilen.
Und die raueren Teile haben einen silbrigen Schimmer.
Sowas von silbrig. Und davor noch eine kleine Insel, die noch ein bisschen grün-beige vor sich hin schimmert. Also da changiert quasi alles.
So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie es hier ist und wie es werden wird. Und wir wollen jetzt kurz darüber sprechen, was sich in Deutschland gerade abzeichnet. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, ja, wir haben vorhin gefragt im Post, darf man das jetzt Machtergreifung nennen? Und das fragen wir auch nur. Aber komisch mutet es doch schon an, dass die Kanzlerin praktisch die Ministerpräsidenten der Länder aushebeln möchte, das Infektionsschutzgesetz abermals ändern möchte, damit der Bund, also in diesem Fall sie, noch mehr Entscheidungsfreiheit bekommt und wenig Widerspruch dazu erntet. Und die Bild-Zeitung schreibt, nächste Woche findet keine Bund-Länder-Runde statt, das war ja geplant. Dieser sogenannte Corona-Gipfel ist geplatzt und das sollte ja am nächsten Montag, am 12. April stattfinden. Stattdessen soll ein neues Lockdown-Gesetz kommen. Und die Bundesregierung beabsichtigt schon ab nächster Woche mit den Ländern und dem Bundestag einen Zusatz im Infektionsschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Und der soll direkt verbindliche, umfassende Notbremsen für Kreise ab einer Inzidenz von 100 vorsehen. Andreas, dafür scheint Frau Merkel die Länderchefs noch zu brauchen, nämlich damit sie diesen Segen für die Änderung oder den Zusatz im Infektionsschutzgesetz bekommt. Aber ansonsten scheint sie doch auf eine, man kann das ja fast Diktatur nennen, wenn da nur noch einer hockt, der entscheidet.
Ja, natürlich ist das eine Diktatur. Ich meine, wir müssen ja die Dinge beim Namen nennen, so wie sie sind. Und selbstverständlich ist es auch eine ganz klare Machtübernahme. Denn in der Bild-Zeitung stand sogar, dass sie die Ministerpräsidenten entmachtet. Und das Gegenstück zur Entmachtung ist die Machtübernahme. Also ist es eine logisch abgeleitete Machtübernahme in Richtung einer diktatorischen Maßnahme. Diesmal durch eine Frau. Also die Situation hat sich ein wenig verändert, die Geschichte wiederholt sich ja nicht, wie Mark Twain sagt, aber sie reimt sich. Und genau das Gleiche erleben wir jetzt gerade. Es ist erschreckend und erschütternd und man wundert sich darüber, vor allem, dass die Medien auch wieder mit dabei sind, wie wir es schon mal hatten. Das ist das Tragische.
Irgendwie kam mir gerade der Satz von Fischer sin fru in den Sinn. Mine fru, die Ilsebill will nicht so, als ich wohl will. Und diese Frau, die steht ja in diesem Märchen in diesem Märchen, wo es um den Butt geht, der also aus dem Wasser kommt und immer Empfehlungen dem armen, verzweifelten Mann gibt, weil die Frau ja zum Schluss Gott spielen will. Und ich bin völlig abgewichen.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Situation ist natürlich die, dass sie nicht wirklich auch die Macht hat, sondern letztlich die Macht spielt. Das mag sein, dass sie auch dieses Empfinden hat, dass sie die wirkliche Macht hat. Aber natürlich ist sie auch tatsächlich, wie alle Politiker in der heutigen Zeit, das ist logisch, Handlangerin, nämlich des großen Kapitals und der großen Eigentumsstrukturen und der Kapitalsammelbecken. Das ist nun wirklich kein Geheimnis mehr und keine Verschwörungstheorie.
Ja, das ist jetzt die irdische Seite, die materialistische Seite. Dass alle genannten, die du gerade erwähnt hast, jedoch am Ende der Kette Handlanger des Lichtes sind, Das ahnen diese wahrscheinlich nicht einmal, denn all die Vorgänge, die wir gerade erleben, sind geschrieben in der Bibel, sind von vielen Propheten vorausgesagt worden. All diese Zusammenbrüche, über die wir heute sprechen werden, die tatsächlich schon stattfinden, stehen in den Büchern, die schon vor tausenden Jahren geschrieben wurden. Mit anderen Worten, es muss so kommen, aber wer es ausführt und aus welchen Gründen und mit welchen Zielen diese Leute das tun, das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir müssen wirklich den Überblick behalten. Wir müssen ein Stück höher steigen wie der Adler, müssen es versuchen, von ganz oben zu sehen, wie man auch aus dem Licht auf diese Erde im Moment schaut und darf das wirkliche Ende, an dem nämlich dann alles gut wird, niemals aus dem Blick verlieren.
Ja, und wenn wir wissen, dass unser Gehirn sich zusammensetzt aus zwei Teilen, nämlich einen Verstandesteil als Werkzeug und einen übergeordneten Führer, das ist der geistige Teil. Dieser Geist hat auch etwas mit Gewissen zu tun. Und wenn wir wissen, dass wir, wenn wir den geistigen Teil verlieren, also geistig behindert sind und nur noch auf der Verstandesebene arbeiten, dann fahren wir nur auf halber Kraft. Und mit dem Verlust des Geistes ist natürlich auch der Verlust des Gewissens weg. Und wenn jemand auf halber Kraft läuft und dann auch gewissenlos ist und wir auf dieser Schiene herauskristallisieren die Führungsstrukturen in unserem System, sowohl in Vorstandsetagen von großen Konzernen als auch in der Politik, dann ist es ganz logisch, dass sie bei ihren Entscheidungen, die sie gerade führen, aus der Verstandesebene, aber nur auf halber Kraft, gewissenlos, natürlich dann nicht bemerken, dass sie tatsächlich dem Licht dienen, weil sie sich dem Dunkel untergeordnet haben. Und damit, ich sage, diese Geschichte, wie das tibetanische Sprichwort es sagt, ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Und genau das erleben wir. Und die vielen Menschen, die uns jetzt zuhören und die tatsächlich sich nicht herunterziehen lassen, reinschrauben lassen in diese Depression, sondern tatsächlich das Licht am Horizont jetzt erkennen und wissen, es läuft alles richtig. Es läuft nicht angenehm, es ist schwierig, das Nadelöhr, von dem wir sprechen, aber es läuft richtig. Alles wird gut. Ich bin davon überzeugt.
Ja, was wir hier besprechen, wir arbeiten die Punkte ab, die derzeit aktuell sind und die wir später in Geschichtsbüchern nachlesen können als Gründe dessen, was den Zusammenbruch letztlich ausgemacht hat. Und nochmal, alle, die hier auf der Erde im Moment herumwandern, haben selber dazu beigetragen, dass sie dabei sind. Also lasst es uns alle in Würde durchstehen und mit einem klaren Blick und einem festen Gottvertrauen. So, was macht Frau Merkel? Die will also heute Mittag, das heißt bei euch ist das jetzt der Fall, bei uns ist es ja noch früh am Morgen. Wahrscheinlich findet das gerade derzeit statt, dass Frau Merkel in einer Telefonschalte die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag informieren wird. Sie sagt also Folgendes: Bei Landkreisen unter einem Inzidenzwert von 100 behält das Land gnädigerweise die Hoheit. Dann bei Landkreisen über 100 gilt dann einheitlich, wenn die Dame sich durchgesetzt hat, Ausgangssperre ab 21 Uhr, eventuell auch 20 oder 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Alles wird wieder dicht gemacht, außer Lebensmittel, Drogerie, Apotheken, Gartencenter und Friseure. Ab Inzidenz 200 müssen Schulen dicht gemacht werden. Ab Inzidenz 100 gilt auch Testpflicht für Unternehmen. Es gibt dann einen scharfen Homeoffice-Appell. Ja, und am Dienstag soll das Kabinett wieder tagen. Im Bundestag soll es ein beschleunigtes Verfahren geben. Und es wird noch diskutiert, ob es Freitag, also heute, eine Sondersitzung im Bundesrat geben wird. Wie Bild berichtete, will die Kanzlerin das Infektionsschutzgesetz so ändern, dass der Bund die Maßnahmen in Berlin beschließen und den Ländern überstülpen kann. Denn auch unter den Ministerpräsidenten, so heißt es, gibt es schon Zustimmung für den Vorstoß. Auch sie sind genervt von den nächtlichen Treffen ohne Wirkung. Und da fällt mir jetzt etwas ein, Andreas. Als Anfang April, diese große Entschuldigungsarie von Frau Merkel kam, von der ja Anne Will unter anderem so unglaublich begeistert war, weil sie das so unglaublich mutig fand und tapfer. Da kann ich mich erinnern, dass auch diese resolute Art der Entscheidung, die Frau Merkel dann in der Nacht vorgenommen hatte, die zu dieser Entschuldigung führte, deswegen so resolut von ihr vorgenommen wurde, weil man bis 3 Uhr morgens angeblich getagt hatte, beziehungsweise zwischendurch Pause gemacht hatte, weil es ein zähes Ringen zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin und ihrem Kanzleramtsminister gewesen sein soll. Und dies letztlich der Grund ist, ja, man kann sich ja überhaupt nicht einigen und wenn man schnell entscheiden muss, dann funktioniert das halt nicht. Das ist jetzt der Grund auch dafür, dass das Infektionsschutzgesetz von Frau Merkel erweitert werden soll. Einer deiner Informanten hatte aber zu dem Zeitpunkt etwas sehr Spannendes festgestellt.
Naja, die hatten bereits schon ein paar Tage vorher gemeinsam in einer Krisensitzung gesessen mit den entsprechenden führenden Positionen aus dem Bundesverkehrsministerium, Innenministerium, IFO-Institut und was da alles so war. Und hinter den verschlossenen Türen wurden bereits die gesamten Dinge schon bekannt gegeben, wie es sein wird. Und das war bevor das sogenannte zähe Ringen zwischen den Ministerpräsidenten und den ganzen entsprechenden Leuten dort eben stattfinden sollte. Und damit ist das Ganze natürlich mehr oder weniger eine Farce. Es wird hier aus meiner Sicht Demokratie vorgegaukelt, als würden hier schwere Diskussionen stattfinden und man versucht sich durchzuringen, am besten noch unter dem Vorbehalt, dass wir sagen, wir wollen ja die Menschen schützen eben halt und die Gesundheit schützen und dann werden die Entscheidungen getroffen. In Wirklichkeit sind die Dinge schlicht und ergreifend strategisch, militärisch anmutend gewissermaßen schon im Vorfeld entschieden und werden dann nur noch verkauft über die Propaganda.
Eventuell als Zwischenschritt für eine Art Machtübernahme.
Ja, die Machtübernahme hat ja jetzt mittlerweile schon fast stattgefunden. Und das Problem ist ganz einfach, dass die Menschen so ein bisschen in die Richtung des Stockholm-Syndroms reingefallen sind. Wenn jemand zum Beispiel als Geisel inhaftiert wird und Angst hat um sein Leben, dann entsteht irgendwann das Problem, dass er eine Beziehung sogar aufbauen kann zu seinen Entführern, zu seinen Peinigern. Und genau das haben wir auch. Das Volk, welches unter dieses Peinigen leidet, im Prinzip unter dieser Geiselnahme einer kleinen Machtoligarchie leidet, die sich jetzt per Infektionsschutzgesetz an die Macht gehebelt hat und bauen dadurch tatsächlich eine Beziehung auf, weil sie Angst haben, in dieser Panik sind und jetzt sagen, und sie schützen uns jetzt aber doch. Dazu ist es natürlich wichtig, über eine etwas höhere Intelligenz zu verfügen, um das zu verstehen, aber eben halt auch über einen gesunden Geist, der einen das deutlich auch sagen kann.
Ja, dass man auch innerlich kritisch bleibt und nicht sich unterwirft, weil man sagt, es hat ja jetzt alles sowieso keinen Sinn. Denn Diktaturen werden allermeistens nicht über Nacht errichtet, sondern Step by Step. Und der arrivierte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat gestern Abend im ZDF-Heute-Journal ein Interview gegeben und er hat gesagt, dass zur Vereinheitlichung der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sich das Infektionsschutzgesetz in kürzester Zeit ändern lassen kann. Wörtlich hat er gesagt, es kann schnell gehen, wenn die Beteiligten alle wollen. Und in den beiden nächsten Sitzungswochen könne man entweder den Bund ermächtigen, also da ist das böse Wort, das ist auch von ihm offenbar gekommen, bundeseinheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen zu erlassen. Dazu brauche man eine Zustimmung des Bundesrats oder man könne bestimmte Regeln für die Länder verbindlich vorgeben durch Bundesgesetz. Der ist ja da ganz klar, ne? Dem müsse der Bundesrat nicht zustimmen, sagt Schäuble. Zur Not könne dies auch in einer Sitzungswoche passieren.
Ja, das Spannende ist, dass Wolfgang Schäuble natürlich ein mittlerweile Urgestein ist. Wir kennen ihn ja nun noch aus unserer Generation, auch in den jungen Jahren, in denen er noch aktiv war. Und er symbolisiert für mich wirklich so das klassische Politikerbild, welches ich habe. Die Fahne weht eben halt in die Richtung, in die man es gerade haben möchte, nämlich wenn es einem selber dient. Und ich kann dabei wirklich nicht erkennen, dass er mit seinem Wissen und seiner Erfahrung, die er hat, in irgendeiner Form noch dem Volke dienen will, sondern ausschließlich an seiner eigenen Situation interessiert ist. Und das ist eigentlich das, was ich so dramatisch finde. Und hier sehen wir tatsächlich die selektive Auslese der charakterlichen Eigenschaften in der Politik. Das ist hier ein für mich ziemlich deutliches Bild dafür.
Ja, und Herr Schäuble hat sich ja auch schon öfter in den zurückliegenden Jahren geäußert zum Thema Abschaffung der Nationalstaaten, Abschaffung der föderalistischen Systeme, Subsidiaritätsprinzip überhaupt nicht mehr, also das ist irgendwie erloschen, scheint mir, sodass die Gangart der globalistischen Vereinigung, unter wessen Ägide auch immer, er, glaube ich, aufgesogen hat.
Ja, man kann das natürlich nur machen mit einem Volk, welches man vorher tatsächlich mehr oder weniger gebrochen hat oder eingedampft hat. Und das ist natürlich die Frage der Bildung, der Ausbildung. Ausbildung sagt ja schon, es ist aus mit der Bildung. Also wenn ich unsere Generation sehe oder auch die davor, da wurden ja noch mehr oder weniger verschiedene Perspektiven zugelassen, dass man sich ein Bild machen konnte. Heute wird ja mehr oder weniger alles in dieselbe Richtung gebürstet. La Fascia heißt das Wort in Italienisch. Und das bedeutet natürlich, dass gar keine Vielfalt mehr da ist. Man spricht von Vielfalt, aber produziert ausschließlich Einfalt. Vor allem eben halt im Denken und auch im Empfinden.
Ja, ja, wir werden natürlich dranbleiben hier an den Themen. Ihr werdet auch immer aktuell im Kanal informiert über die weiteren Ereignisse. Ja, Andreas, und mit den Mikrobenmaßnahmen weltweit geraten wir mehr und mehr in Lieferengpässe. Wir berichten ja hier seit Wochen und Monaten darüber. So langsam kommen jetzt auch die Mainstream-Medien, die sind aufgewacht oder beziehungsweise dürfen jetzt, keine Ahnung, was dahinter steht. Auf jeden Fall hat der Spiegel jetzt berichtet über Lieferengpässe in Möbelhäusern, in der Möbelproduktion. Aber ich möchte mal anfangen mit einem sehr erhellenden Beitrag, den haben wir heute auch eingestellt, von Roland Tichy selbst, der bei Tichys Einblick erschienen ist. Und er sagt in der Überschrift schon, die Wirtschaft im Lockdown, schon die Debatte führt zu Lieferengpässen und Inflation. Und wenn wir das gleich mal aufzählen, was er hier berichtet, dann denken wir immer wieder zurück an das, was Klaus Schwab vom WEF berichtet hat, was kommen wird im Zusammenhang mit dieser wahnsinnig gefährlichen Weltpandemie. Und all das wird jetzt hier bestätigt. Das wusste er aber schon vor fast einem Jahr. Und das ist dann schon spannend, weil er muss prophetische Fähigkeiten haben. Also Roland Tichy sagt, jetzt will also auch Jens Spahn einen Total-Lockdown. Er und Merkel und Anhänger wie Karl Lauterbach und Norbert Röttgen treiben die Debatte um eine Verschärfung des Lockdowns weiter. Es geht ja jetzt hier tatsächlich um diesen knallhart Bundes-Lockdown, von dem die Bild-Zeitung auch gesprochen hatte. Tichy ordnet das aber auch so ein. Er sagt, die SPD-geführten Länder halten dagegen, aber es ist eben Wahlkampf, es ist ein politischer Kampf um die Deutungshoheit. Also das wäre es, wenn man es rein innenpolitisch betrachten würde. Und er sagt, mit Mitteln der angeblichen Pandemiebekämpfung versucht man da jetzt, sich seinen Platz zu erobern. Aber es gehe eben längst nur noch um Inszenierung und Show und kaum mehr um sachgerechte Entscheidungen. Denn das Virus lässt sich von Scheindebatten nicht beeindrucken. Er sagt, schädliche Folgen auf der ganzen Linie, alleine wegen des Lockdown-Geredes, drohen schon überall massive wirtschaftliche Schäden. Denn egal, wer sich bei dem Poker durchsetzt, die Debatte schadet Deutschland. Denn es wird stillschweigend so getan, als ob dann nach der letzten oder allerletzten Schlacht, in die die Lockdown-Sekte Deutschland führen will, das Land einfach wieder aufgesperrt werden könne. Auf ein paar Tage komme es da nicht an, aber läuft es danach wirklich wieder alles rund? Das wird immer unwahrscheinlicher, sagt er. Die Kunden sind inzwischen abgewandert ins Internet. Manche werden den Weg zurück zum Fachhändler nicht mehr finden. Viele Inhaber mussten schon aufgeben, weil die Reserven aufgebraucht sind, weil die versprochene Staatshilfe nicht angekommen ist oder weil sie den Mut oder die Initiative verloren haben. Er berichtet, viele Textilhändler haben keine Sommerware. Die zu bestellen und vorzufinanzieren wäre betriebswirtschaftlicher Selbstmord gewesen. Die Öffnungsperspektive ist zu ungewiss. Das wissen wir ja jetzt, seit wir wissen, was mit diesem neuen, mit der neuen Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes einhergeht, dass wieder alles dicht gemacht werden kann. Er sagt weiter, die Lager sind noch mit Winterware prall gefüllt, die Konten sind leer. In der Gastronomie sind die Kühllager leer. Viele Großhändler, ihrerseits finanziell klamm, liefern aber nicht mehr wie früher gegen Rechnung, sondern nur noch gegen sofortige Bezahlung. Dafür fehlen vielfach den Gastronomen jetzt die Mittel. Aber auch die Vorratshaltung der Großhändler ist gegen Null gefahren. Es gibt vielfach Lieferengpässe. Viele Brauereien, sagt er, mussten wegen des Verfalldatums unendlich viel Bier wegschütten. In Hamburg landet Ratsherrenpilz im Gulli. In Düsseldorf kippt die Hausbrauerei Füchschen 2000 bis 3000 Liter Altbier weg. Georg Rittmeier vom Verband der privaten Brauereien in Bayern sagt, mittlerweile ist es so, dass die Brauereien das Bier vom Großhandel und von den Gastronomen zurücknehmen müssen. Sie können nichts anderes machen, als es zu vernichten oder in den Kanal zu kippen. Und frisches Bier zum Beispiel lässt sich zwar brauen, aber eben nicht von heute auf morgen. Für Politiker fließt das Bier aus dem Zapfhahn, aber die lange Produktionskette und Rohstoffbeschaffung davor, davon haben sie keine Ahnung.
Ja, also man merkt hier sehr deutlich eine, das kann man schon mittlerweile sagen, ohne sich zu weit rauszuwagen, dass es eine Operation unter falscher Flagge ist, die hier stattfindet. Hier wird ein Coronavirus inszeniert. Nicht, dass das Coronavirus nicht gibt, aber die Inszenierung des Virus ist eben halt entsprechend. Wenn wir uns andere Länder ansehen, wie zum Beispiel Florida oder sonst etwas oder Schweden, wo es vergleichbar ist, auch was die klimatischen Verhältnisse anbelangt, da sehen wir, dass diese ganzen Dinge nicht im Lockdown gewesen sind, diese ganzen Länder, und dort entsprechend trotzdem nichts passierte. Diese ganzen Dinge liegen offen. Und mich erinnert diese ganze Geschichte, die wir hier gerade haben, speziell in Deutschland, denn hier ist die Vorreiterrolle, dass mittlerweile der Erosionsprozess von innen kommt. Das heißt, der Krieg wird nicht mehr von außen gegen Deutschland geführt, sondern von innen gegen Deutschland. Und das ist eigentlich das ganz Dramatische. Eine Machtübernahme zur Eigenzerstörung halte ich für kritisch. Und es tut mir leid, auch wenn du manchmal so ein bisschen zusammenzuckst, liebe Eva, mich erinnert das an den Morgenthau-Plan. Damals, nämlich Anfang der 40er Jahre, hat Henry Morgenthau Junior den Morgenthau-Plan rausgebracht zur Zerstörung der Schlüsselindustrie in Deutschland. Man wollte Deutschland final vernichten. Das steht dort drin. Das sind ganz normale geschichtliche Dokumente, die man auch in jedem Mainstream-historischen Handel finden kann. Und diese Geschichte hat man dann nicht final hinbekommen, weil Deutschland plötzlich nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder aufbaute. Das bedeutet natürlich, um die deutsche Wirtschaft und auch die Mentalität komplett zu zerstören, brauchte es mehr als einen Zweiten Weltkrieg. Aus meiner Sicht ist es ganz einfach so. Und wir sind eigentlich in der heutigen Ökonomie, nämlich die Schlüsselindustrie ist nicht mehr der große Stahlbereich, der Kohlebereich und die Schwer- und Montanindustrie, sondern heute ist es der Mittelstand. Der Mittelstand und das Bankensystem der Volksbanken, Kreissparkassen und so weiter, das sind die Garanten unserer Wirtschaftsordnung, nämlich die Regionalstrukturen in Verbindung mit einer deutschen Bundesbank, die tatsächlich auch Regularien unterlag und nicht völlig frei war, wie es irrtümlicherweise immer dargestellt wird. Nein, das war davor die Reichsbank. Was hier wichtig ist, ist eines, wir haben jetzt einen Zerstörungsprozess und eigentlich könnte man jetzt aufhören, aber offenbar hat man Angst, dass sie sich wieder berappeln würden und sich wieder aufbauen. Und deshalb zieht man das Ganze konsequent weiter. Und das ist das, was man hier momentan erkennen kann, eine Zerstörung von innen heraus.
Andreas Popp hat hier einige Fakten vermischt mit einer Voraussicht, die von ihm persönlich stammt. Und als solches möchte ich es an dieser Stelle auch noch einmal gekennzeichnet sehen.
Gut, dass du mich immer korrigierst, weil du weißt, wie ich denke. Wir reden ja auch oft über diese Dinge und ich finde das immer sehr schön und bin sehr dankbar, dass du Dinge gerade biegst, dass da nicht irgendwelche Dinge im Raum stehen, die mir nachher um die Ohren gehauen werden.
Nein, es ist ja leicht auch als Verschwörungstheorie zu kennzeichnen, wenn man das möchte. Und es ist zumindest eine These oder eine Synthese, die du hier geäußert hast und die möchte ich auch bei dir verortet wissen. So, Tichy schreibt weiter, auch das Fleisch wird jetzt knapp, das passt ja dann zu der Green Policy, und der Kunststoff, also er sagt, die Schlachtereien haben keine Ware und das auf Dauer. Viele Bauern haben auf die Anzucht neues Schlachtviehs verzichtet, nachdem sie schon vor einem Jahr zu viele Tiere im Stall stehen hatten, um ehrlich zu sein. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Und es ist ja bei allen Maßnahmen, die hier getroffen werden, sieht man ja, dass es doch dahinter einen übergeordneten Plan gibt, dass Mutter Erde wieder entlastet wird, dass Leid und Elend, was die Menschen auf dieser Erde hier angerichtet haben, wieder rückgängig gemacht werden. Deswegen, wir dürfen nicht nur mit einem Wutschwall all das beobachten, sondern mit einer klugen Distanz versuchen herauszufinden, was verändert sich hier eigentlich gerade. Und es verändert sich tatsächlich einiges zum Guten, auch wenn die Maßnahmen, wie es geschieht, natürlich brachial sind. Ja, und auch die Produkte zur Verpackung, Kunststoff also, wird weniger. Die Grundstoffindustrie, die kann nicht einfach jetzt auf Knopfdruck in Gang gesetzt werden wieder. Es kann Monate dauern, bis die Produktion wieder anläuft und dass Produkte knapp werden, betrifft immer mehr Branchen. In einer Blitzumfrage des Verbands IK, also Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, berichteten 80% der befragten Unternehmen, ihre Produktions- und Lieferfähigkeit sei wegen fehlender Rohstoffe eingeschränkt. Ebenfalls 80% erwarteten eine Fortsetzung oder Verschärfung der Entwicklung in den kommenden Wochen. Einer der größten Polyethylenfolienhersteller in Deutschland erklärte gegenüber Tichys Einblick: Wir werden Mitte April ein Drittel unserer Anlagen herunterfahren müssen, weil unser Rohstofflager leer sein wird. Und man könne nur noch die Hälfte des Rohstoffbedarfs an sogenanntem PE-Granulat einkaufen. Und jetzt schon reduziere man die Liefermengen, wolle ein Kunde etwa 10 Tonnen Folie bestellen, biete man ihm 5 Tonnen an. In den kommenden Wochen werde man manche Kunden gar nicht mehr beliefern können. Die Folie ist aber unverzichtbar für ganz andere Branchen. Ohne Folie ist keine Lagerung möglich. Zum Beispiel, da sonst ein Ziegel nass werden kann, die Steine unbrauchbar sind. Das ist die Meldung, die auch wir hier schon direkt zugetragen bekommen hatten und hier auch schon besprochen hatten. Das Gleiche gilt für Holzwerke, für Getränkehersteller, für die Zementindustrie, die man ebenfalls beliefere. Die Getränkeindustrie verpackt Sixpack-Flaschen auf eine Palette und umhüllt diese mit PE-Folie. Das dient zur Ladungssicherung. Wörtlich, ohne Verpackungsfolie können keine Paletten ausgeliefert werden.
Ja, das ist alles selbsterklärend. Wir haben natürlich eines hier. Ich frage mich, warum die Medien jetzt anfangen, darüber zu berichten, auch gerade im Mainstream. Wir machen das bereits seit einem Jahr und zwar logisch abgeleitet, weil das eine ganz logische Konsequenz war, die kommen wird, wenn es unter diesen Bedingungen nicht mehr läuft.
Ja, Tichy ist aber kein Mainstream, der berichtet schon länger darüber. Der hat nur heute mal zusammengefasst die Punkte, die das alles, also es geht ja noch weiter über IT und so weiter, da kommen wir aber gleich. Und auch Epoch Times hat einen Artikel veröffentlicht über Lipid-Nanopartikel und pharmazeutische Einwegbeutel, die jetzt fehlen. Und die EU-Kommission fürchtet Engpässe bei der Impfstoffproduktion.
Ja, das stimmt. Ich meine natürlich auch nicht jetzt Tichy oder auch Epoch Times, die natürlich schon kritisch unterwegs sind, auch schon seit längerem darüber berichten. Ich meine natürlich trotz alledem jetzt, dass die Mainstream-Medien, da habe ich jetzt wahrscheinlich einen Sprung zu weit gedacht jetzt gerade, dass ein falscher Eindruck entstand, dass die jetzt anfangen, überhaupt darüber zu berichten. Und zwar mit einer völlig echauffierten Art nach dem Motto, oh, wie konnte denn das passieren? Damit konnte ja fast niemand rechnen. Und ich frage mich, wenn der Spiegel damit aufmacht, beispielsweise solche Dinge, dass wir dann natürlich in der Position stehen und fragen, sag mal, haben Sie es wirklich nicht bemerkt? Da muss man sich mal fragen, was sitzen da für Redakteure? Oder lässt man es einfach nicht machen, weil man es nicht machen darf? Dann fragt man sich, was sind das eigentlich noch für Medien, die also quasi mit dem Maulkorb arbeiten? Also in beiden Fällen schneiden die ganz schlecht ab.
Ja, und hier sind wir bei einem Spiegelartikel, der ist gestern erschienen und da heißt es in der Überschrift: Wegen Corona-Krise, Möbelbauer kämpfen mit Lieferengpässen. Und da hatte einer unserer Mitarbeiter dann dazu kommentiert, Spiegelleser wissen mehr, und hat da so ein Lachsmiley gemacht. Ja, es ist natürlich, wenn man damit jetzt aus der Hecke kommt, das ist schon auch, naja, ich will es gar nicht kommentieren. Wir haben ja da noch einen Gerichtsprozess anhängig gegen den Spiegel und insofern werden wir uns dazu nicht weiter äußern. Aber da heißt es dankenswerterweise in diesem schönen Artikel des Spiegel, Erst hat die Pandemie viele Zulieferbetriebe lahmgelegt, dann der Kaufrausch der Bürger die Lager leer gefegt. Die Folge sind Nachschubprobleme bei der deutschen Möbelindustrie und deutlich steigende Preise. Und diese Meldung kommt auch von den Verbänden der deutschen Möbelindustrie, die warnen vor Lieferengpässen. Für viele Betriebe verschärfe sich jetzt die Versorgungssituation bei wesentlichen Zulieferprodukten dramatisch, sagt Verbandsgeschäftsführer Jan Kurt. Und die Branche sehe sich in einer Art Zangenangriff. Zum einen hat die Pandemie die Nachfrage der Kunden in die Höhe getrieben, weil zum Beispiel Urlaubsreisen oder andere Freizeitaktivitäten ausgefallen sind, haben viele Bürger mehr Geld in die Ausstattung ihrer Wohnungen gesteckt, in neue Möbel zum Beispiel. Hinzu kommen aber auch Probleme beim Nachschub, weil eben viele Zulieferbetriebe vom ersten Lockdown letztes Frühjahr im 2020 schon getroffen wurden und es bislang nicht geschafft hatten, die leergefegten Lagerhäuser wieder substanziell aufzufüllen. Er sagt also zweistellige oder der Autor hier vom Spiegel zweistellige Preiserhöhungen. Mehr als 2/3 der Produktionsbetriebe berichten bei der Versorgung mit Holzwerkstoffen ebenfalls von Engpässen. Wörtlich, von den Lieferanten werden vereinbarte Mengen kurzfristig gekürzt, verschoben oder ganz abgesagt. Das ist das, was wir hier schon die ganze Zeit gemeldet haben. Wenn Rundbriefe der Unternehmen, ob das Holzbranche, ob das Zuliefererbranche, eben Kunststoff und so weiter ist, dass die eben einfach sagen, wir haben nichts mehr, wir müssen reduzieren und es wird teurer. Und wir haben auch noch ein paar Leserzuschriften bekommen. Also die Möbelindustrie hat selber jetzt auch Rundschreiben herausgegeben, dass die Materialengpässe die deutsche Möbelindustrie belasten. Aber andere Branche, heute schreibt wieder jemand, ich habe ein Gespräch mit einem örtlichen Fahrradhändler geführt, da ich Interesse an einem E-Bike habe. Dabei erzählte er mir Folgendes. Beim gesamten Sortiment gibt es Lieferengpässe, sowohl bei den Fahrrädern als auch bei den Ersatzteilen. Lieferzeit von europäischen Ersatzteilen liegt derzeit bei 4 bis 5 Monaten. Die Preise sind bislang um 5 bis 10% gestiegen. Neue E-Bikes sind gerade gar nicht erhältlich, da es Herstellungsprobleme in Fernost gibt und wegen fehlender Bauteile können die Räder zurzeit nicht fertiggestellt werden. Das alles bereitet dem Händler großes Kopfzerbrechen. Er sagt, er habe zurzeit noch ein größeres Lager, macht sich aber Gedanken, was passiert, wenn das zur Neige geht, auch da die Saison ja gerade erst losgeht und die Nachfrage groß ist, weil die Leute ja auch kaum wegfliegen können. Ja.
Ja, also ich kann auch an der Stelle wirklich nochmal sagen, sorgt dafür, dass ihr vielleicht euch tatsächlich ein Fahrrad noch kauft nach dem alten muss. Das gibt auch Gebrauchte noch, die man kaufen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Krisenzeit, in der wir uns jetzt bewegen und mit einer extremen Geschwindigkeit, die exponentiell steigt, reingeraten, würde ich mich momentan weniger auf ein E-Bike konzentrieren, sondern auf ein schlichtes, normales Fahrrad. Ich habe das vorhin schon zu dir gesagt, Eva, dass wir hier zum Beispiel eine hügelige Landschaft haben, aber wir haben hier eben halt auch Fahrräder. Denn irgendwann ist der Diesel, das Benzin einfach alle. Und selbst wenn man bei hügeligen Landschaften einen Berg hoch absteigen muss, weil es einfach zu schwer wird und man schiebt, Berg runter kann man einfach wieder rollen und man kommt richtig voran. Und das spart natürlich tatsächlich Kalorien. Also an der Stelle kann man wirklich nur empfehlen, dass man sich ein Rad kauft, vielleicht auch noch eine Sicherheitskette, vielleicht auch noch 2 Ritzel. Das sind diese Zahnräder, über die die Ketten laufen. Dass man so ganz weniges Material hat, zumindest um die wesentlichen Faktoren eines Rades intakt zu halten. Also das ist ganz wichtig. Überhaupt ist es jetzt wichtig, gerade auch bei diesen Kunststoffdingen, die jetzt laufen. Ich denke an den Wasserfilter, der ja auch mit Kunststoffelementen beispielsweise verarbeitet wird. Ich halte das für ganz wichtig, wenn jetzt beispielsweise die Folien nicht mehr verpackt, also Verpackungsfolien für beispielsweise Getränkehersteller nicht mehr so funktionieren, dann wird es kritisch. Mit Möbeln, das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, zumindest nicht für den individuellen Menschen, wenn man nicht gerade im Möbelhandel beschäftigt ist. Aber wenn kein Wasser mehr ausgeliefert wird, dann ist man eventuell darauf angewiesen, seine eigene Vorsorge zu betreiben. Und deshalb ist ein Filter so wichtig.
Ja, und vieles mehr. Also ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr losgefahren sind und noch Nähmaschinen und sowas gekauft haben, weil wir da schon dachten, wenn die Lieferketten jetzt hier etwas unter Bedrängnis kommen, dann könnte das alles wichtig sein. Und spannenderweise, es bestätigt sich alles. Wir hatten neulich die Zuschrift Bleistifte. Buntstifte, auch Papier. Also man sollte tatsächlich jetzt, wenn man Kinder hat beispielsweise, sollte man mit allen möglichen Dingen vorsorgen. Es ist wirklich wichtig, auch dass man den Kindern zum Beispiel die Freizeit ein bisschen gestalten kann. Gerade mit solchen Malkästen oder so ist es sehr wichtig, auch genügend Papier da zu haben und den Kindern einfach. Es gibt ja auch so Bausätze, die man mit Kindern machen kann. Also, dass man einfach sieht, dass man, solange es diese Dinge gibt, die bestellt, kauft oder wenn es in den Geschäften noch zu haben ist, natürlich das dann auch einkaufen kann. Ja, dann schreibt jemand, heute war ich mit meiner Tochter in einem großen Schuhladen, der bekannt ist für seine guten Markenschuhe und normal eine große Auswahl bietet. Davon war heute leider nichts mehr zu sehen. Von den qualitativ guten Schuhen waren nur sehr wenige da. Als ich die Verkäuferin darauf ansprach, meinte diese, dass genügend Schuhe bestellt sind, aber die LKW nicht nach Deutschland durchkommen. Ich bin durch euren Kanal gut vorbereitet und informiert, aber diese Knappheit zum ersten Mal live zu erleben, hat mich doch sehr beschäftigt. Und ein anderer Leser schreibt, der Sohn meiner Cousine ist in Ausbildung beim Klempner. Der erzählte am Wochenende, dass Heizkörper um 25% teurer geworden sind, ebenfalls Buntbleche.
Tja, mich erinnert das so ein bisschen an den alten DDR-Witz, wo jemand in einen Konsum, das waren die Kaufhäuser dort damals in der DDR, reinkam und fragte den Verkäufer, haben Sie hier keine Jacken? Und der Verkäufer antwortet, nein, wir haben hier keine Schuhe. Keine Jacken gibt es auf der anderen Seite im Konsum.
Da gibt es doch noch so einen guten Witz, den du hast aus den DDR-Zeiten. Man muss heute einfach drüber lachen. Da geht es um
Ach
Autokauf.
so, ja, da ging einer, genau, da hatte ich neulich eine Situation, da ist ein Kunde reingegangen in einen Trabi-Händler. Trabi waren ja damals die sogenannten Rennpappen. Das waren also die Fahrzeuge, die in der DDR Usus waren. Und der ging rein in einen Trabi-Handel, in einen Verkaufsladen und sagte, ich hätte gern einen Trabi in Eierschalenfarben mit einem hellblauen Streifen an der Seite. Und der sagt der Verkäufer, das war ja damals noch, was halten Sie denn von einem Audi 80, tiefer gelegt in Schwarz-Metallic und mit BBS-Felgen und ganz, ganz toll. Und da fragt der Kunde, wollen Sie mich für dumm verkaufen? Da sagt der Verkäufer, wieso? Wer hat denn angefangen?
Ja, es ist wirklich, ja, eventuell werden wir noch mal an derartige Witze erinnert werden, wenn es so weitergeht. Aber auch, ich meine, wir waren ja ehrlich gesagt auch eine mega überkonsumierte Gesellschaft.
Ja, natürlich waren wir das. Und es ist ja auch vernünftig, dass man mit Nachhaltigkeit jetzt auch versucht, die Weltgeschichte ein bisschen neu zu beeinflussen. Bloß es findet ja nicht statt, denn in der Realität wird einfach nur die Nicht-Nachhaltigkeit jetzt in Fernost verschoben. Das ist ja noch ein Thema.
Ja, da kommen wir auch noch drauf. Andreas hat nämlich ein hochspannendes Thema ein bisschen tiefer recherchiert. Da kommen wir gleich hin. Wir müssen noch um zwei Kurven rum, Andreas, und dann geht's los. Hier ist eine Meldung noch aus Österreich, auch was das Thema Lieferengpass und Verteuerung angeht. Da spitzt sich natürlich die Situation in der heimischen Baubranche auch zu. Und ein Konzernführer Hubert Romberg von der Romberg-Gruppe hatte in einem Interview mit VOL.at, mit dem Portal, ein Interview über die aktuelle Lage geführt, beziehungsweise wurde es mit ihm geführt. Und er sagt, spätestens seit Jahresbeginn 2021 stiegen die Beschaffungskosten vieler wesentlicher Baustoffe dynamisch an. Im ersten Quartal allein haben sich die Preise für Betonstahl um mindestens 35 bis 40% erhöht. Vergleichbare Entwicklungen mit zweistelligen Zuwachsraten zeigen sich unter anderem auch bei Holz, bei der Dämmstoffproduktion sowie bei Erdölderivaten. Derivaten so rum, wie zum Beispiel Bitumen. Zusätzlich zu den Preissteigerungen kündigten zuletzt viele Baustoffproduzenten eingeschränkte Verfügbarkeiten und unsichere Lieferfristen bei wesentlichen Baumaterialien an. Die dafür ins Treffen geführten Gründe sind vielfältig. Es heißt, die Lkw-Staus durch Corona-bedingte Grenzkontrollen, überlastete Testcenter an den Grenzen, Engpässe bei Verpackungsmaterial und Paletten, Ausfälle beim Rohstoffeinkauf auf den internationalen Märkten oder fehlende Kapazitäten bei Seekontainern. Da kommen wir auch gleich noch auf den Suezkanal. Der Holzbau sei eben besonders betroffen. Da heißt es, als weltweit führendes Holzbauunternehmen sieht sich die Romberg-Gruppe aktuell mit Preissteigerungen von bis zu 40% in diesem Segment konfrontiert. Wörtlich sagt der Mann, der Rohstoff schlägt durch. Natürlich herrscht Nervosität, was sich bei Herstellern und Lieferanten auch auf den Preis auswirkt. Obwohl wir den größten Teil unserer Rohstoffe aus dem Umkreis beziehen, schlagen internationale Entwicklungen wie der russische Importstopp, der kommt nämlich auch noch dazu, oder der massive Holzzukauf der USA aus Kanada ebenfalls auf die heimische Preisentwicklung nieder.
Ja, das merken wir hier, dass Kanada natürlich tatsächlich USA beliefert und dann China tatsächlich auch alles aus USA wieder rauskauft. Also über diesen Weg geht es dann ganz wieder nach Fernost, wo natürlich die neue, alte Ökonomie sich wieder neu formiert. In Kanada, das sehen wir hier jetzt sehr interessant, hier bei uns in den dünn besiedelten Gebieten, wo ja die Regionalprinzipien noch eine große Sprache sprechen. Wir haben ja hier keine Industrie, sondern wir haben hier nur Gewerbe. Eigentlich die gesundeste Form, die man haben kann. Und hier fangen jetzt schon die ersten Kanadier an, ihre eigenen Holzproduktion jetzt aufzunehmen, indem sie nämlich tatsächlich ganz normal Bäume fällen, entsprechend trocknen, wässern, in entsprechenden Brettern zu rechtschneiden mit ihren Bandsägen. Da sind sie hier gut ausgestattet und machen jetzt mehr die Eigenversorgung. Ich finde das ganz interessant, wie sich das gerade entwickelt.
Ja, also hier gibt es jetzt tatsächlich auch bei uns im Umfeld hier auf der Insel mehrere neu erstandene Sägemühlen von Kleinunternehmen, die eben auf ihre Weise Vorsorge betreiben. Übrigens gibt es auch hier sehr viele Leute, die Gewächshäuser bauen. Auch wenn ihr sowas vorhabt bei euch zu Hause, so ihr den Platz denn habt dafür. Auch da kann man nur sagen, sollte man so schnell wie möglich machen. Ja. Denn auch das sehen wir hier. Auch hier gibt es enorme Lieferengpässe, gerade was solche Produkte angeht. Also gerade wenn es um das Thema Selbstversorgung geht, eigenes Gemüse ziehen und so weiter, im Gewächshaus oder auch draußen, sollte man sich auch um Saatgut kümmern. Jetzt muss eingesät werden. Wir haben ja schon einen Podcast gemacht von Stoll. Ich werde euch mal ein paar Fotos jetzt in der kommenden Woche veröffentlichen, was wir schon so an Pflanzen auch vorgezogen haben, die dann raus in den Garten gesetzt werden können. Also das könnt ihr doch auch machen. Da Bohnen, Erbsen, Möhren, Zwiebeln, all das kann man vorproduzieren. Zieren, Kohl beispielsweise und dann natürlich auch Kartoffeln kommen bei euch schon eher in die Erde als bei uns. Jetzt noch nicht, aber demnächst. Auch darüber hatten wir ja einen Podcast gemacht. Also wenn euch das interessiert, welche Form von Kartoffeln, dass man die auch nur ausstechen muss, dass man also aus einer Kartoffel durchaus mehrere Lieferanten erzeugen kann, indem man einfach dort, wo die Augen in der Kartoffel sind, ansetzt, ausschneidet, bisschen Kartoffelfleisch dran lässt und das in die Erde setzt. Daraus habt ihr dann 10, 12, 15 Kartoffeln im allerbesten Fall. Und das ist Vorsorge. Wolltest du was sagen?
Ja, für mich ist das, nee, nicht wirklich. Also für mich ist das einfach nur immer so gewaltig, wenn du das jetzt gerade erzählst, dann wird mir das so klar. Wenn man so auf unserem kleinen Kartoffelacker hier so rumrobbt, hier, was wir beide hier machen, und setzen dann die kleinen Kartoffeln oder die Augen davon ein und wir sehen dann, dass aus einem dieser kleinen Kartoffeln plötzlich 10 riesengroße Kartoffeln werden, die wir dann im Winter wieder einlagern und uns den Winter damit über hier versorgen können, mit unserem kleinen Haus. das halt, dann ist das schon so etwas Faszinierendes und man erlebt die Schöpfungsgesetze wirklich pur. Und dann weiß man auch wieder, wie man die Demut aktivieren kann. Alleine dieser Vorgang. Und was ich so gut finde hier, das muss ich dir mal als Kompliment machen, du bist ja wirklich großartig, was nämlich dieses rollierende System ist, was in sich geschlossen ist. Das heißt, nicht Samen kaufen, sondern Samen produzieren. Ein Teil für die wirkliche Ernährung, einen zweiten Teil schon wieder fürs nächste Jahr zurücklegen, sodass man in sich einen geschlossenen Kreislauf hat. Und das finde ich großartig, wenn man es irgendwann schafft, dass man gar nichts mehr zukaufen muss. Und da sind wir ja jetzt gerade auf dem Weg.
Ja, und es macht natürlich auch Spaß. Ich merke immer, wenn ich hier zu viel im Kanal arbeite, dann kommen so gewisse Zustände, sind es nicht, aber es kommt dann einfach eine Form von Druck. Und diesem Druck kann man sehr gut ausweichen, wenn man rausgeht. Und wenn man nur ein paar Kräuter auf dem Balkon anpflanzt, das ist alles so einfach. Aber man kann auch kleine Gurken und Tomaten und so, kann man alles auf dem Balkon haben. Gute Freundinnen von mir in Deutschland, die nur kleine Wohnungen haben, die haben da wahre Wunder schon erlebt. Also wir stellen ja auch immer hier wieder gutes Saatgut, Bio-Saatgut ein. Und man kann ja auch, und das ist das, was du gerade gesagt hast, erwähnt hast, wenn man dann eine Tomatensorte gefunden hat oder eine Gurkensorte, von der man sagt, wow, ist das lecker, dann, auch wenn ihr jetzt Biogemüse kauft beim Bauern, dann nehmt dann die Samen raus, das heißt die Tomatenkerne trocknen oder die Gurkenkerne einfach trocknen, Kürbiskerne rausnehmen aus dem Kürbis, einfach trocknen, Zucchinikerne rausnehmen, einfach trocknen, dann habt ihr euer eigenes Saatgut. Das muss man nicht jedes Jahr neu teuer kaufen, sondern man macht einfach mal den Anfang und dann schaut man, was man sich, Paprika, diese Paprikasamen, ja, die könnt ihr trocknen, packt sie in die Erde und es kommen Paprika. Und das könnt ihr euch sogar als Wohnzimmerpflanzen hinstellen, weil die sehr hübsch sind, wenn sie einen guten Platz haben, schön in der Sonne. Und dann habt ihr da plötzlich eure Früchte dran. Man muss mal aufhören, ich kaufe alles im Supermarkt. Das wird sowieso ein Lied von gestern sein bald.
Ja, und unsere Paprika, die wir hier haben, sind ja wirklich wie aus dem Bilderbuch, wenn ich darüber nachdenke. Und wir haben hier natürlich überall so unsere kleinen Ablagen, wo ich dann die Haushaltspapiertücher sehe, wo dann da die gerade trocknen, dann die Tomatenkerne oder die entsprechenden anderen, die Samen, die gerade wieder herangezogen werden. Das ist schon hochfaszinierend. Und gerade unsere Tomaten, die haben natürlich auch einen Geschmack, der ist unfassbar. Sowas haben wir auch nie irgendwo wieder bekommen. Und ich bin froh, dass wir da entsprechend die Samen auch immer behalten für die nächste Saison. Also die sind ja schon fast süß, ne? Also kann man wirklich so sehen, die Tomaten, die wir hier haben.
Ja, nun haben wir genügend hier von den Tomaten geschwärmt, Andreas. Ja. Wir kommen jetzt zu Meldungen auch, was Lieferengpässe angeht, zum Suezkanal. Also der Frachter Ever Given hängt nach wie vor fest. Er ist ja, wir erinnern uns, wie lange ist denn das schon her? Der hatte sich festgefahren, dann hatte man das Heck befreit, dann wurde das Bug mit diesem kleinen Bagger befreit, dann hat man gesagt, so jetzt geht's wieder los. Ja, es geht gar nichts los, das Ding hängt nach wie vor fest. Jetzt überprüfen Beamte die Informationen aus der Blackbox. Dann hat sich der Vorsitzende der Suezkanalbehörde Osama Rabi gemeldet, der sagte, ein vorläufiger Bericht über die Erdung könne später in dieser Woche veröffentlicht werden. Die Woche ist zu Ende. Wörtlich heißt es, alle Alternativen liegen nach dem Ende der Ermittlungen auf dem Tisch, einschließlich friedlicher Verhandlungen außerhalb der Justiz, um das Recht der Behörde zu erhalten, einschließlich Verlusten in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar infolge der Aussetzung der Schifffahrt und der zur Rettung des Schiffes geleisteten Arbeiter. Das hat er in einer Pressekonferenz gesagt. Er spricht also über eine mögliche friedliche Beilegung, aber nur unter der Bedingung, wenn 1 Milliarde gezahlt wird. Man braucht sich da weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu positionieren, meinungstechnisch. Man kann erkennen, es kann auch nicht friedlich sein. Und das kann bedeuten, dass es noch viel länger dauert. 1300 Fuß lang ist das Containerschiff Ever Given. Am 23. März, also das ist fast 3 Wochen her, ist es mit lebenswichtigem Öl und Erdgas stecken geblieben, blockierte Hunderte von Schiffen, die in beide Richtungen fuhren. Beamte sagen, dass ein Sandsturm für den Vorfall verantwortlich war. Andere sagen wieder andere Dinge. Es gibt Verschwörungstheorien, dass es da an Bord versteckte Kinder für Menschenhandel gibt. Das wollen wir gar nicht kommentieren. Wir wollen nur erwähnen, dass diese Meldungen kursieren. Und Herr Rabbi hat auch gesagt, diese geschätzten Kosten von 1 Milliarde US-Dollar seien nicht die Verluste, die das beinhalten, denen die Eigentümer der anderen von der Blockade betroffenen Schiffe ausgesetzt sind. Das kommt nochmal extra drauf. Und der deutsche Versicherer Allianz schätzt den Vorfall auf 400 Millionen US-Dollar pro Handelsstunde. Und also da ist im Moment noch gar nichts in Bewegung, kann man mal so sagen. Und die Folge ist, also das sind jetzt hier zum Beispiel ein Handelsblattartikel, der sagt, die Autoindustrie beschwert sich jetzt, Lieferengpässe bei Chips verstärken sich und verschärfen sich, unter anderem als Folge der Blockade des Suezkanals. Irgendwann, Andreas, habe ich den Eindruck, wird diese Suezkanalblockade, das ist nämlich ein wirklich guter Ausdruck dafür, wird ebenfalls in die Geschichtsbücher eingehen.
Ja, das könnte schon sein. Also es deutet sich ja immer mehr an und man kann da schon fast eine gewisse Theorie aufstellen oder eine These, dass es kein Zufall war. Denn wenn ein solches großes 400 Meter langes Schiff angeblich durch Wind an die Seite gedrückt wird und sich dann querstellt, das erscheint mir mehr als unwahrscheinlich. Man muss wissen, dass diese großen Schiffe mit gigantischen Querrudern ausgestattet sind, das sogenannte Bug- und Heckstrahlruder. Das sind Propeller, die durch den Rumpf durchgehen oder dann an der Seite befestigt sind und das Ding quasi nicht nur in der Vorwärtsrichtung manövrierfähig halten, sondern auch seitlich aus dem Stand heraus zum Beispiel anlegen und ablegen lassen. Da sind so viele Sicherheitssysteme, Elektromotoren, Generatoren und so weiter. Also ist die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, dass das Ding sich quergestellt hat durch irgendeine, ich sage mal, durch einen Sturm. Also das glaube ich nicht. Und wenn man sieht, welche Auswüchse das Ganze hat, das heißt, der Suezkanal plötzlich in der Diskussion ist, wie lange der überhaupt noch haltbar ist auf Dauer, wenn der nämlich jetzt als planungsunsicher eingestuft wird, und das wird er ja zurzeit, dann wird die Frage kommen, was sind denn die Alternativen? Und die Alternative wäre einmal herum um das Kap der guten Hoffnung, nämlich um den gesamten südafrikanischen Komplex herumzufahren. Das ist ein gigantischer Mehraufwand, nicht nur an Zeit, sondern auch an Ölverbrauch, Schwerölverbrauch und so weiter. Oder man kommt jetzt in die Richtung Schiene. Und das spielt natürlich den Chinesen wirklich in die Hände an der Stelle. Und man kann ja schon in irgendeiner Form schon manchmal so das Gefühl haben, dass da mehr Dinge eine Rolle spielen in der Planung im Hintergrund, als man das glaubt, durch die Dinge, die wir hier beschreiben, als Symptome statt Hintergründe.
Kommen wir gleich zu, Andreas, kommen wir gleich zu. Ich möchte hier noch bei den Autoherstellern kurz bleiben, damit ihr auch eine Vorstellung habt, was da gerade am Markt international abgeht. In Dutzenden Fabriken stehen die Bänder still. Besserung ist nicht in Sicht, schreibt das Handelsblatt. Im Gegenteil. So prüft jetzt auch der Sportwagenhersteller Porsche, ob er die Produktion drosseln muss. Wörtlich heißt es, wir können bei einzelnen Modellen nicht ausschließen, dass wir in nächster Zeit die Stückzahlen verringern. Zunächst waren es die knappen Kapazitäten der Chiphersteller, die zum Engpass führten. Nun kommen neue Schwierigkeiten dazu, die Folgen der Blockade des Suezkanals verschärfen, die ohnehin schon angespannte Lage mit der Chip-Belieferung zusätzlich. So heißt es zum Beispiel beim Autozulieferer ZF. Das Containerschiff Ever Given hatte sich eben quergestellt und seitdem geht gar nichts mehr, Stau von mehreren hundert Frachtern. Damit nicht genug, ein Brand in einem Werk des japanischen Autochip-Spezialisten Renesas vor 2 Wochen wird die Versorgung monatelang beeinträchtigen. Der Schaden ist viel schwerer als zunächst vom Management angenommen. Statt 11 sind 23 Maschinen beschädigt worden. Erst im Sommer dürfte die Fabrik wieder mit voller Kapazität laufen. waren in den vergangenen Monaten vor allem Autowerke in Europa und Amerika betroffen, so müssen nun auch Marken in Ostasien ihre Arbeiter in Zwangspause schicken. So etwa Hyundai in Südkorea, wo die Produktion im Werk in Ulsan seit diesem Mittwoch für eine Woche ruht. Betroffen sind das SUV-Modell Kona sowie das Elektroauto IONIQ 5. Die japanischen Autobauer konnten sich für ihre einheimischen Werke bislang genügend Chips besorgen. Damit ist es jetzt auch vorbei. Honda erwartet laut der Wirtschaftszeitung Nikkei ab Ende April bei einigen Modellen einen Engpass. Anfang der Woche kündigte Subaru an, die Produktion in Japan zu drosseln. Dann Weltmarktführer Toyota bereitet sich auf Produktionsengpässe vor. Der VW-Konkurrent ist einer der Hauptkunden von Renesas. Noch gibt sich der Konzern entspannt, aber derzeit befinden wir uns nicht in einer Situation, in der wir irgendwelche Anpassungen vornehmen müssen. Aber japanischen Medienberichten zufolge ist die Versorgung nur bis Juni 2021 gesichert. Dann, Kapazitäten der Halbleiterbranche reichen schon seit vergangenem Sommer nicht mehr aus, um die weltweit stark steigende Nachfrage zu bedienen. Zudem verschärfen dieses Frühjahr Werksschließungen nach einem Wintereinbruch in Texas die Probleme. Samsung, NXP, Infineon mussten ihre Fabriken in dem US-Bundesstaat teilweise herunterfahren. Das hat schwerwiegende Folgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir davon aus, so Infineon-Produktionsvorstand Jochen Hanebeck, dass wir aufgrund des Ereignisses den Bedarf unserer Kunden nicht mehr vollumfänglich bedienen können. Der Branchenverband World Semiconductor Trade Statistics, kurz WSTS, geht trotz dieser Schwierigkeiten davon aus, dass der Umsatz der Chipbranche dieses Jahr weltweit um 11% in die Höhe schießen wird auf 488 Milliarden Dollar. Und die Chiphersteller sehen aber für die nächste Zeit keinerlei Entspannung. Wir werden noch Monate mit dem Chipmangel in einigen Bereichen kämpfen, so Infineon-Chef Reinhard Ploss gegenüber der NZZ, denn die Produktionskapazitäten bei den Auftragsfertigern bleiben eng. Tja, und Infineon ist der größte Autochip-Hersteller der Welt. Es folgen NXP aus den Niederlanden und Renesas. Und einen Teil der Fertigung haben die Münchner, genau wie die Konkurrenz, an die Auftragsfertiger TSMC, Samsung und Global Foundries ausgelagert. Also ich will da gar nicht mehr weiter so tief reingehen. Auf jeden Fall ist es natürlich alles auch auswirkend auf Deutschland. Da sagt VW-Chef Herbert Diess, bislang habe der Konzern rund 100.000 Autos nicht gefertigt, weil die elektronischen Bauteile gefehlt hätten. Zum Vergleich, vergangenes Jahr liefen 8,9 Millionen Autos noch bei den Wolfsburgern vom Band. Und auch der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo zum Schluss hat unlängst ebenfalls angekündigt, im zweiten Quartal immer wieder seine Fabriken einfach zu schließen. Weil die Halbleiter fehlten, würden die Lastwagenwerke, also es geht um die Volvo-Lastwagen, ja, wohl insgesamt 2 bis 4 Wochen ruhen. Der Mangel werde sich natürlich auch im Unternehmensergebnis niederschlagen.
Was hier auffällt bei dem, was du hier gerade sagst, ist, USA, fast durch sämtliche Gewerke in den Unternehmen, Industrie ist davon betroffen. Europa, ob wir über Deutschland sprechen, über die Porsche, über Holland, aber auch Ägypten, die kämpfen um die Milliarde Schadensersatz und die vielen Milliarden, die momentan an Schäden auftreten. Dann gehen wir rüber nach Fernost und finden Japan, wir finden Taiwan und wir finden Korea als die Wagenhersteller beispielsweise. Wen wir nicht finden, ist China. Wen wir nicht finden, ist Russland, die beide ja sehr stark miteinander verbunden sind. Wen wir nicht finden, ist der Iran. Und wenn wir das uns mal versuchen vor Augen zu führen und China ist in der Lage offenbar, sich längst von der Globalisierung verabschiedet zu haben, weil sie alle Infrastrukturen vereint haben auf sich. Ich bin sicher, die Chinesen können ihre eigenen Chips herstellen und die können ihre eigenen Stahlproduktion herstellen, die können auch ihre eigenen Fahrzeuge irgendwann herstellen und genau darauf läuft es hinaus. China wird nicht nur zur Werkbank dieser Welt, sondern in Verbindung mit Indien, das wird ja die Werkbank von China werden und wir sehen, dass China und mit dieser RCEP mittlerweile, also dieser Handelsverband der chinesischen, also der fernöstlichen Strukturen, in der Lage ist, alles in dem eigenen Land vereint zu produzieren und sogar die Waren zu beliefern über ihre entsprechenden Infrastrukturen, Seidenstraße und so weiter. Ein hochspannendes Modell, welches jetzt offenbar wird.
Ja, und damit sind wir jetzt auch bei deinem Thema, Andreas, denn es hat ein außergewöhnliches Zusammentreffen, eine Unterzeichnung gegeben des sogenannten iranisch-chinesischen Abkommens über eine strategische Partnerschaft, übrigens mit der Ever Given Saga im Suezkanal, zum Thema Seidenstraße und allen miteinander verbundenen Korridoren der Eurasien-Integration. Das hat gigantische Auswirkungen. Berichte uns Näheres.
Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit, also der jüngeren Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkrieg, wir dürfen nicht vergessen, das Finanzsystem hat natürlich alle Gelder immer nach USA rübergespielt und China war, wie gesagt, auch die Werkbank von USA und die haben unendlich viele Außenhandelsüberschüsse, weil sie den Westen die Waren geliefert haben und die haben konsumiert, während China produziert hat. Und das war der Unterschied. Und für diese Transporte von China rüber in die gesamte westliche Welt gab es natürlich ganz bestimmte Handelsverbindungskorridore, die wir alle kennen. Wenn wir darüber reden, dann haben wir hier den Suezkanal. Dann haben wir Malakka in Malaysia beispielsweise. Das ist ein großer Handelshafen in Malaysia. Dann haben wir die Straße von Hormuz. Das kennen wir, den Iran im Persischen Golf. Dann haben wir Bab al-Mandeb. Das ist die Wasserstraße zwischen Jemen und Äthiopien, wenn die Schiffe in den Suezkanal folgen. Und diese wenigen Korridore, die ich jetzt genannt habe, die werden ja seit 1945 von der US-Hegemonialpolitik mehr oder weniger kontrolliert und überwacht. Und damit hatten sie natürlich letztendlich auch die USA eine relativ große Machtstruktur über das gesamte System der Koordination von Transporten von Waren. Und nun beginnt natürlich eine neue Situation. Heimlich und intern lief das immer vor sich her und das ist verschlafen worden. Erstens haben die Chinesen eines verstanden, die beste Form zu transportieren ist der Landweg, vor allem in der Eurasischen Platte und dieser Landweg über die Schiene, weil die Schiene tatsächlich keine veralterte Struktur ist. Bei Schiene denken die Leute immer an Dampflokomotiven im Disneyland, das ist es eben nicht, sondern es sind moderne Züge, die auch keinen Widerstand haben. Der Rollwiderstand eines Stahlrades oder einer Stahllegierung auf einer Stahlschiene ist natürlich so gering und auch so arm an Rohstoffverbrauchen bei Transporten gegenüber einem Schiff, welches ja als Koloss in 11, 12 Meter tief und noch mehr durch das Wasser geschoben werden muss. Es ist ja ein unglaublicher Mehraufwand an Rohstoffe, die da verbrannt werden. Und wenn wir heute in der Lage sind, tatsächlich Zuglinien zu bauen, die innerhalb von mit höchsten Geschwindigkeiten von China bis nach Duisburg beispielsweise in der Lage sind, innerhalb von 10 Tagen die Sachen rüber zu transportieren, wo ein Schiff 6 Wochen für braucht, dann merken wir natürlich genau die Vorzüge. Und der entscheidende Faktor war jetzt der Iran, der noch fehlte. Denn der Iran hat eine zentrale Rolle. Dort gibt es unglaublich viele Grenzen. Und der Iran und Russland sind jetzt mit China mehr oder weniger in diesem Dreierverbund. Und das merken wir natürlich. Ich werde dazu übrigens auch ein Video, denke ich mal, verfassen. Ich muss mich mit dem Thema nochmal beschäftigen. Als zweiter Teil meines Videos zum Thema der Seidenstraße, welches ich vor kurzem rausgebracht habe. Ich merke, wie viel noch da an Fragen momentan ankommt. Und dazu möchte ich gerne vielleicht mal ein paar Strukturen auch darstellen, vor allem die geografischen Strukturen, die sehr wichtig sind. Und ich habe da ja meinen großen Globus, auf dem ich immer stehe, denn daran kann man wirklich erkennen.
Nein, auf dem stehst du nicht.
Nein, auf dem Globus stehe ich nicht, obwohl man könnte draufstehen, so groß wie der Globus ist. Das ist ja dein ganzes Glück, wenn du hier mich siehst, wie ich hier auf meinem Globus hänge.
Ihr müsst euch das bitte vorstellen. Also wir haben ein wirklich einen hübsch eingerichteten Wohnbürobereich, wo Andreas sein Büro auch hat, aber so integriert in alles. Und da steht seit kurzem ein riesiger Globus mit 1 Meter Durchmesser. Ich kann nichts mehr drum drapieren, dass es noch irgendwie hübsch aussieht. Er steht einfach wie ein Riesenwasserkopf da.
Ja, aber er ist für mich ganz wichtig, denn ich brauche tatsächlich dieses Haptische, um mir wirklich vorstellen zu können, wie das läuft. Und als ich mir gerade angesehen habe, wie jetzt beispielsweise versucht wird, und das ist eben halt in Verbindung auch mit dem Iran, weil da natürlich der persische Golf eine Rolle spielt, die Straße von Hormuz, seht euch das bitte einfach mal an, aber ich werde das in Kürze auch nochmal darstellen. Wenn eine Eisenbahn von Dubai, das liegt ja im persischen Golf, von Dubai nach Haifa, Haifa ist natürlich die israelische Stadt, die Hafenstadt. Ich kenne Haifa, ich bin dort einige Male gewesen. Und wenn dort beispielsweise dann die Dinge rübergefahren werden über eine Eisenbahnschiene, spannenderweise muss diese Eisenbahn von Dubai nach Haifa dann auch laufen durch saudi-arabisches Gebiet. Offenbar gibt es da auch Verbindung, denn man muss durch Saudi-Arabien durch. Und hier sieht man, in welch großer Komplexität hier mittlerweile Strukturen aufgebaut sind. Damit wird der komplette Suezkanal umgangen und verschiedene Meeresengen. Man hat dann nur noch die Straße von Hormuz. Und damit lässt sich relativ einfach natürlich die Seidenstraße auch auf dem Wasserwege in einer Form durchstellen, der wirklich sich gewaschen hat. Also da müssen sich die Amerikaner jetzt wirklich warm anziehen. Es ist offensichtlich verpennt worden.
Ja, aber es gab ja vor kurzem die Meldung, dass Joe Biden als US-Präsident zum Beispiel, was den Atomdeal mit dem Iran angeht, sozusagen sich mit denen wieder verbunden hat. Also wir wissen ja, dass Donald Trump da ausgestiegen war 2018 aus dem Abkommen. Und ja, und Biden möchte jetzt ein erfolgreiches Erreichen wieder anstreben des Abkommens, nämlich dass sowohl Washington als auch Teheran anstreben, die Verhandlungen über den Atomdeal wieder aufzunehmen. Meinst du, dass das in diesem Zusammenhang stehen könnte?
Aber sowas von meine ich das. Denn wir wissen ja, dass Joe Biden eine sehr intime, hätte ich gesagt, also sehr starke Verbindung zu China hat. Übrigens auch wie der WEF auch eine starke Verbindung und Affinität zu China hat. Und wir wissen, dass diese unilaterale Machtstruktur von China über Kasachstan, über Russland, aber auch auf dem Wasserwege, aber auch auf dem fernöstlichen Wege, alleine durch die künstliche Intelligenz in Form von Glasfaserkabeln, die durch Pakistan und Indien und so weiter gelegt werden. Dort ist ja China überall aktiv. Die Chinesen verfügen ja über Billionen an Außenhandelsüberschüssen aus der Vergangenheit. Und die haben sie die ganze Zeit gehortet. Aber jetzt steht natürlich der US-Dollar in einer Kernschmelze und er droht zu kollabieren. Und bevor der kollabiert, geben die Chinesen jetzt alles in Schnellform aus. Das heißt, das Geld wird momentan investiert, schon seit vielen Jahren, tatsächlich auch heimlich. Wenn ich alleine die großen Containerterminals zwischen Kasachstan und China sehe, wo man dann umschienen muss, weil wir verschiedene Spurbreiten haben und so weiter, der Züge, die dort langlaufen und die großen Straßen, die dort gebaut werden, das ist schon eine wirkliche Übernahme Chinas, tatsächlich auch übrigens auch von Kasachstan, auch der Infrastruktur von Russland, die damit runterfällt. Man merkt sehr genau, wo die chinesischen Straßen aufhören, die ganz sauber und neu sind und die russischen Schlaglöcher anfangen und die LKWs Schlangenlinien fahren müssen. Also wir haben hier eine unglaubliche Veränderung der gesamten Weltmachtgefüge und der Joe Biden hat natürlich Schwierigkeiten aufgrund der Tatsache seiner Affinität zu China, die bekannt geworden ist, auch mit seinem Sohn Hunter Biden. Und hier kann er natürlich über die Verbindung mit dem Iran, der hintenrum wieder mit China in Verbindung steht, weiterhin seine chinesische Affinität ausleben. Also da wird es schon sehr deutlich, dass hier so eine Art Doppelagentenrolle tatsächlich rein zu interpretieren ist, um es mal ein bisschen satirisch auszudrücken.
Naja, eigentlich steht ja Israel und stand immer so mehr oder weniger unter dem Schutz der USA. Nun ist aber Israel und Iran nicht gerade dazu geeignet, in Freundschaft miteinander zu leben. Auch das könnte ja irgendwann geostrategische Folgen haben.
Ja, das ist wohl ganz deutlich. Also diese Politik, die die USA jetzt hier durchziehen, und wir dürfen eines nicht vergessen, Donald Trump hat es ja geschafft, wieder Frieden reinzubringen in diesen nahöstlichen Bereich und in den Konflikt in einer bisher nicht geahnten Form. Aber jetzt führt natürlich die neue Kriegspolitik Joe Bidens weiter. Wir müssen natürlich sehen, was da alles geplant wird, wenn wir alleine sehen, dass man versucht, zum Beispiel eine Art, eine Art Kanal zum Beispiel zu bauen zwischen dem Persischen Golf und dem Schwarzen Meer. Und wenn man im Schwarzen
Meer... Was heißt ein Kanal?
Ein Kanal, einen richtigen Kanal buddeln. Mhm. Ja, der kostet was weiß ich, 10 Milliarden Dollar. Das ist ein Riesenprojekt. Das heißt
also ein Seeweg.
Ein Seeweg durchs Land zu bauen, tatsächlich. Man wird das Kaspische Meer auch verbinden mit dem Persischen Golf eventuell. Also da sind schon hochspannende Themen, die auch von Russland auslaufen. Da gibt es ja über dem Schwarzen Meer noch dieses kleine andere Meer. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, wie der Name ist. Das gehört ja mit dazu und das ist mit dem Schwarzen Meer direkt verbunden. Und da sind momentan tatsächliche Strukturen von Wasser- und Landwegen im Bau, kreuz und quer, auch von Nord nach Süd. Und das geht natürlich nur mit dem Geld der Chinesen, weil die Chinesen die Gelder dann quasi als Kredite in die entsprechenden Staaten reingehen, damit natürlich auch die Machtstrukturen ausüben können auf die Kreditnehmer wie Russland und Iran und so weiter. Die gehen also alle mit den Chinesen mehr oder weniger jetzt ins Bett.
Hast du den Eindruck, ich meine, China hat ja schon jahrzehntelang vorbereitet in vielen Ländern, investiert, Afrika gehört ja zum Beispiel auch dazu, aber auch in Europa und in anderen großen Ländern, USA, Kanada auch, vor allem im Westen. Also China ist eigentlich überall, hat seine Strukturen, wie manche Gegner in der EU jetzt sagen, ja, und die haben ja auch ihre Spione da sitzen und jeder Student, der aus China kommt, ist eine potenzielle Gefahr für die Informationssicherheit und so weiter. Ist das für dich eine Art langfristige Vorbereitung gewesen, um jetzt in diesen finalen Schritt zu kommen, dass man sozusagen eine Art Weltversorgungsherrschaft übernimmt?
Ja, natürlich. Und gerade wenn wir uns den Nahen Osten ansehen, der ja dann in Verbindung mit der russischen Grenze mit vielen verschiedenen Staaten kollidiert. Ich denke da zum Beispiel an 2018. Da wurde im kasachischen Hafen zum Beispiel ein Akt über das Übereinkommen über den Rechtsstatus des Kaspischen Meeres unterzeichnet. Da wird nichts von diskutiert in den westlichen Medien. Dazu gehören dann auch Russland, dazu gehören der Iran, Aserbaidschan, Kasachstan und auch Turkmenistan. Das sind natürlich alles die Anrainerstaaten, die auch in Verbindung sein müssen, wenn beispielsweise Bahnlinien oder Wasserstraßen gemacht werden müssen, dann müssen die durch kleine Länder durch. Die sind bereits schon alle vereinnahmt in entsprechenden Abkommen, die nie wirklich offiziell bekannt gegeben wurden in unseren westlichen Medien. Gerade wenn man dieses zwischen dem Kaspischen Meer und den Ufern des Persischen Golfs einen Kanal bauen will, dann muss man durch verschiedene Staaten durch. Und das haben natürlich auch einige verstanden und sagen, wir müssen dagegen angehen. Deshalb ist ja auch dieser Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Das sind nämlich ganz wichtige Länder, durch die Bahnlinien bzw. Kanallinien durchlaufen müssten. Daran schließt sich auch der Kreis. Eigentlich sind alle Kriege, die geführt werden, in irgendeiner Form immer mit der Seidenstraße in Verbindung gebracht zu werden. Seidenstraße ist ja der Überbegriff über allem. Das ist ja ein sehr komplizierter und komplexes Struktursystem von Wegen, Eisenbahnlinien und Schifffahrtsstrecken.
Andreas, wenn man das jetzt so hört, also auch USA versuchen durch Joe Biden, dass der sich an den Iran wendet, die Strukturen nach China stehen auf jeden Fall. In Davos findet jedes Jahr das WEF-Treffen statt. Da sind die großen Handlanger der Macht, treffen sich. Vorsitzender ist Klaus Schwab als Milliardär, der alles sozusagen auch nach außen hin frank und frei verkündet, ohne sich da jetzt irgendwelche Probleme selbst zu machen. Also die Dinge werden ja auch frei geäußert. Dennoch die Frage, welche Rolle spielt denn Europa eigentlich in diesem ganzen Spiel oder ganz speziell auch Deutschland?
Ich glaube, Europa hat eigentlich nur noch eine Funktion, nachher als Konsumbereiche zu gelten, die dann die Waren letztendlich kaufen. Auch da gibt es natürlich eindeutig Schwierigkeiten, wo die Chinesen natürlich eines vielleicht vergessen. Was sollen die Deutschen, was sollen die Europäer noch kaufen, wenn die gesamte Infrastruktur der Produktion und auch des Transportes außerhalb von Deutschland ist, dann ist ja gar keiner mehr da, der irgendwas einkaufen kann. Das heißt, man wird vermutlich auch chinesische Verhältnisse dann versuchen, in den europäischen Raum reinzubekommen. Das heißt also, Europa mit China reinzubekommen, also zu vereinnahmen. Aber dazu sind als erstes tatsächlich die Transportstrukturen wichtig und die werden nicht diskutiert. Und ich glaube, das World Economic Forum weiß sehr genau, was da läuft. Wenn wir uns alleine mal ansehen, es gibt zum Beispiel diesen INSTC, heißt das. Das ist der internationale Nord-Süd-Trade-Korridor. Also das heißt also die Nord-Süd-Verbindung, da hängt dann schon drin beispielsweise neben Russland, Aserbaidschan, Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan, die Ukraine, Oman und Syrien sind übrigens alle schon bereits Mitglieder.
Du musst das ein bisschen langsamer sprechen, man kommt überhaupt nicht hinterher.
Also die gesamten kleinen Länder, die dort in die Strukturen der Hand der Seidenstraße fallen würde und tangiert werden, sind bereits in Verbindungen, über Geld natürlich in Verbindungen, schon bereits zu großen Strukturen zusammenkommen. Also wir müssen das ganze Spiel sehen. Der Iran ist jetzt das Zentrum eines gesamten Labyrinthes, weil das ein riesengroßer Staat ist, das nach und nach mit Russland, China und Zentralasien verbunden wird. Und wenn das Kaspische Meer endlich mit internationalen Gewässern verbunden ist, das Kaspische Meer, dann werden wir de facto einen alternativen Handel haben und einen Transportkorridor zum Suezkanal. Das bedeutet natürlich, dass der Suezkanal dann keine Rolle mehr spielt, weil die Leute in den Persischen Golf reinfahren, von dem Persischen Golf aus über einen Kanal ins Kaspische Meer. Und wenn sie im Kaspischen Meer sind, dann brauchen sie nur noch rüber in die Mündung der Donau und können dann über die Binnenschifffahrt der Donau bis nach Europa transportiert werden. Das ist dann der Wasserweg.
Andreas, viele Menschen, sind wir mit dem Thema durch? Oder?
Gerne, ja.
Viele Menschen haben so angesichts der Entwicklungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa viele Fragen. Wir bekommen ja immer wieder Zuschriften. Als erstes, was tun wir? Wie sichern wir uns? Also fangen wir mal an. Ich möchte noch mal ein paar grundlegende Fragen hier kurz mit dir besprechen. Viele sagen, soll ich jetzt mein Haus verkaufen? Soll ich meine Aktien verkaufen? Soll ich meine Edelmetalle verkaufen? Soll ich meine Versicherungen verkaufen? Bevor wir jetzt die ganzen einzelnen Anfragen wieder einzeln beantworten müssen, was sehr viel Zeitaufwand bedeutet, bitte ein paar erklärende Worte von dir.
Na gut, das ist natürlich jetzt ein kompletter Themenumbruch, aber das passt gut. Kein Thema, weil wir Menschen sind natürlich alle davon betroffen. Fangen wir an mit den Immobilien. Ich sehe in Deutschland und in Europa mittlerweile eine wirklich unglaubliche Gefahr der Entfernung jedweder Rechtsstaatlichkeit. Das sehen wir spätestens, nachdem Frau Merkel zum Beispiel, die Bundeskanzlerin, nun die gesamte Macht an sich zieht, die Demokratie definitiv abschafft, den Föderalismus abschafft und die Subsidiarität der Eigenverantwortung der Bürger übernimmt. Das sind zentralistische Systeme und die Rechtsstaatlichkeit ist das Nächste. Es wird ja schon diskutiert von Enteignungen von Immobilienbesitzern und so weiter und so fort. Das ist übrigens auch die Möglichkeit dann über ein Lastenausgleichsgesetz, in dem die Menschen tatsächlich gezwungen werden, eine Zwangshypothek auf ihre Immobilie zu nehmen. Ich würde eine Immobilie verkaufen in Deutschland. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ich weiß in persönlichen Gesprächen, wenn die Leute dann sagen, weißt du, wie viel Herzblut da drin steckt und was das bedeutet für mich? Und ich weiß noch, wie ich jeden Ziegel selbst gesetzt habe oder renoviert habe und so weiter und so fort. Das weiß ich sehr wohl. Aber ich sage mal, ich habe das damals auch gemacht. Als ich 2004 nach Kanada gegangen bin, habe ich das nicht gemacht, weil ich Fernweh hatte, sondern obwohl ich Heimweh hatte. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil ich damals erkannt habe, meines Wissens, es liegt jetzt nun richtig, ich habe mich zu früh vorbereitet, dass das System in große Schwierigkeiten gerät und auf Dauer Europa für mich nicht mehr die Wohnqualität bieten kann, die ich mir vorstelle an Freiheit und so weiter und so fort. Das nächste ist diese Versicherungsfrage, die immer wieder kommt. Wir müssen unterscheiden zwischen Versicherungen und Kapitalanlagen. Die Kapitalanlagen sind zum Beispiel Lebensversicherungen. Da sind Sparanteile drin. Das hat mit dem Versicherungscharakter eigentlich nichts zu tun. Denn eine Versicherung sollte eigentlich ein hohes Risiko kalkulierbar machen durch kleine Beiträge, die ich bezahle. Eine Versicherung ist ein Risikobecken, wo mehrere Leute sich mit gleichen oder ähnlichen Gefahren zusammenstellen und sagen, wir wissen zwar, Es wird von diesen 1000 Leuten irgendeinen von uns hier treffen, wir wissen aber nicht wen. Die Gefahr zeigt, dass wir sagen, wir zahlen am Anfang eines Jahres zum Beispiel einen Beitrag in diesen Topf rein und derjenige, der dann einen Schaden hat, kann sich aus diesem Topf bedienen. Das heißt, eine Versicherung führt nicht zu einer Bereicherung, sondern soll lediglich einen Schaden abmildern oder eliminieren, der auftreten kann. Risikoversicherungen können also aus meiner Sicht laufen bleiben. Die Frage ist, was ist sinnvoll? Das wäre natürlich ein ganz langes Thema. Kann ich auch noch mal vielleicht sogar mal einen Finanzpodcast dazu machen. Lebensversicherung, muss ich ganz offen sagen, raus. Raus und zwar so schnell wie möglich. Das ist meine Meinung, keine Beratung. Und da bietet sich an, Lebensversicherung auch zu verkaufen. Die Möglichkeiten bestehen, wenn man Rückkaufswerte hat, dann passiert es oft, dass man dann eine Kündigung macht und die Berechnungen, die von den Versicherern vorgegeben werden und die Rückkaufswerte falsch berechnet sind, zu Ungunsten des Kunden. Und es gibt zum Beispiel Gesellschaften, die sagen, wir nehmen deine Versicherung und kaufen sie an, bezahlen dir jetzt den Rückkaufswert innerhalb von, ich glaube, 18 Tagen. Und dann nimmt der Käufer, nämlich dieses Unternehmen, die diesen Vertrag gekauft haben, nehmen jetzt diesen Vertrag und kündigen ihn jetzt und klagen gegenüber der Versicherungsgesellschaft wegen der Zahlen, weil die meistens falsch berechnet sind, holen dann weit mehr raus, als eigentlich der Rückkaufswert war. Und von diesem Mehr, was da rauskommt, partizipiert der ursprüngliche Kunde dann wieder, indem er anteilig damit beteiligt wird. Das halte ich für ein sehr vernünftiges Programm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sparvorgänge haben in Versicherungen aus meiner Sicht überhaupt nichts verloren, sondern sollte rein Risiko sein. Überall, wo Sparbeiträge drin sind, sollte man sich von lösen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Risikoversicherungen können im Normalfall laufen bleiben, sofern sie denn Sinn machen.
Ja, okay. Also das ist jetzt, hast du sehr gut kurz abgearbeitet. Nochmal, die anderen Anfragen sind, viele wollen weg. Aus Deutschland, aus Europa, manche sagen ja vielleicht Griechenland, vielleicht Malta, aber vielleicht eben doch ganz aus Europa raus. Und manche sprechen jetzt von Paraguay, von Brasilien, viele wollen nach Kanada. Ich höre da manchmal bei den Gesprächen, die du führst, wie jemand dann so sagt, ja, also wir würden dann rüberkommen und würden dann mal uns irgendwo ein Haus kaufen und uns niederlassen, wo du dann bei Adam und Eva wieder anfängst.
Ja, ich habe ja immer wieder erzählt, wie ich hier auf Kanada gekommen bin, dass ich den sichersten Platz der Welt gesucht habe und den hatte ich gefunden und zwar nicht mit Kanada, sondern mit der Ostküste Kanadas und nicht nur das, sondern mit Cape Breton, wo wir hier sind. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es richtig ist und ich bin froh, dass wir hier sind. So, nun hatte ich beim letzten Podcast gesagt, wenn die Leute sagen, ich möchte jetzt nach Kanada kommen, ihr habt es vergeigt, es ist zu spät, es ist keine Auswanderung mehr möglich. Das soll natürlich, und ich habe viele Mails dazu bekommen, ja, das heißt ja, man kann Kanada überhaupt nicht mehr machen. Wie kannst du denn da so schlecht drüber sprechen? Wir haben doch noch eine Chance, wir müssen doch irgendwie versuchen, wir wollen doch irgendwie rüber. Natürlich. Kanada gibt ganz klar eine Aussage und sagt, wir bleiben ein Einwanderungsland. Aber im Augenblick haben wir eine Situation, dass wir durch Covid-19 auch eine Art Stillstand der Rechtspflege verzeichnen. Das ist unser Hauptproblem und deshalb läuft da im Moment relativ wenig. Aber natürlich gibt es viele Leute, die sich ein Refugium vorbereiten für das Zeitfenster, was sich aus meiner Sicht auch wieder öffnet, dass die Leute dann später hierher kommen und sagen, ich schlage jetzt schon mal einen Pflock ein, sichere mein Kapital, kaufe mir hier Grund und Boden und dann habe ich das gemacht. Das gibt es einfach, dass Leute das machen. Letztes Mal ist es tatsächlich wohl auch so rübergekommen, als ob jetzt Kanada komplett passé wäre. Aber es gibt natürlich keine Garantien mehr. Und wir können die Fragen, die wir vor Jahren gestellt haben, was für einen Job habe ich denn, das und jenes, das kann man jetzt momentan nicht stellen, weil es einfach zu unsicher ist. Aber in Europa ist es eben halt noch unsicherer. Da wissen wir ja auch nicht, was kommt. Also man kann sich durchaus mit dem Thema beschäftigen. Ich stehe da auch gern zur Verfügung und gebe da auch die ein oder andere Information oder den Kontakt, wenn man da mehr wissen will.
Über die Wissensmanufaktur am besten. Ja. Andreas, wie steht denn, wenn du jetzt vorhin geopolitisch mal die Lage versucht hast zu erklären, wer mit wem, welche Allianzen künftig die Oberhand gewinnen werden oder schon haben? Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht Kanada in dem Zusammenhang?
Ich glaube, Kanada hat einen ganz großen Vorteil. Es ist erst einmal das zweitgrößte Land der gesamten Erde. Es ist also riesig groß, größer als USA. Das muss man einfach wissen. Und wir sind hier extrem dünn besiedelt. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass Kanada keine wirklich übergeordnete Rolle spielt, tatsächlich, was die geostrategische Weltgeschichte und Weltpolitik anbelangt, sondern mehr oder weniger man hier in Ruhe sein Leben leben kann. Dasselbe übrigens erwarte ich auch irgendwann in USA. Auch die USA sind sehr groß und auch dort leben im Verhältnis zur Fläche gar nicht überdimensional viele Menschen. Natürlich weitaus mehr, als es hier in Kanada ist, aber wir haben es in USA natürlich auch mit extremen Ballungsgebieten zu tun, mit Großstädten wie New York und so weiter, wo sich sehr, sehr viele Leute natürlich dann tummeln. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass hier auf dem nordamerikanischen Kontinent und zwar speziell in dem östlichen Bereich, also Richtung Atlantikküste, der sicherste Bereich sich momentan entwickelt und es werden dort immer mehr regionale Strukturen nach alten Muster entstehen und das ist etwas, was ich persönlich auch glaube, wird wieder die Zukunft sein. Denn auch diese ganze chinesische Machtpolitik führt ja nur dazu, dass wir eine Verlagerung der alten Strukturen nach Fernost haben und auch die wird aus meiner Sicht scheitern.
Ja, aber inzwischen sieht es nicht so aus. Also die letzte aktuelle Meldung, die wir hier haben, ist die Forbes-Liste 2021. Und zum ersten Mal in der Geschichte ist Peking, also Chinas Hauptstadt, das Zentrum der Milliardäre der Welt. Letztes Jahr hat Peking laut Forbes 33 neue Milliardäre hinzugewonnen, was deren Gesamtzahl in der Stadt auf 100 erhöht. Und damit die 99 von New York City knapp übertrumpft. Mhm. Und ja, das ist also die Liste World's Billionaire. Und der Big Apple ist in der gleichen Zeitspanne nur um 7 Milliardäre gewachsen. Das ist ja so von außen gesehen durchaus auch ein Anzeichen für die Machtverschiebung.
Ja, natürlich. Und wenn wir wissen, dass das World Economic Forum beispielsweise auch China natürlich beinhaltet und wir wissen, dass Herr Schwab auch gleichzeitig der Präsident ist des größten Milliardärsclub dieser gesamten Erde, dann schließt sich natürlich der Kreis. Und ich habe die provokante Frage gestellt in meinem Video über die Seiden Straße. Ist das World Economic Forum, sind diese Gruppierungen der sogenannten großen Philanthropen und so weiter tatsächlich diejenigen, die jetzt nur USA und den Westen vereinnahmen und so weiter und da ihre Strukturen und ihre Wesen treiben oder sind sie tatsächlich Handlanger einer neuen chinesischen Machtpolitik, die sich gerade aufbaut? Und hier ist so ein kleines Symptom, wo man das erkennen kann, dass in Peking jetzt die Milliardäre sitzen und nicht mehr in New York. Denen ist das irgendwann egal, wo sie sitzen vielleicht auch.
Doch in New York sitzen genauso viele bis auf einen.
Aber es verschieben sie sich. Sie verschiebt sich. Die Macht verschiebt sich.
Genau. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts, Andreas. Wir hätten noch viele Themen, aber wir schaffen es beim besten Willen nicht mehr. Und wir wünschen euch jetzt einen trotzdem schönen Tag. Ihr wisst wieder ein paar Punkte mehr, was auf der Welt vor sich geht. Bleibt im Vertrauen, schaut nach oben und bleibt vor allem fröhlich. Geht viel raus.
Und jetzt gibt's den berühmten Kaffee bei blauem Himmel und Sonne. Und jetzt setzen wir uns auch raus und genießen die Morgensonne.
So wird's gemacht, wie immer, was du sagst.
Das ist mir neu. In diesem Sinne, alles, alles Liebe.
Ciao.